Eigentlich wollten wir in dieser Woche nicht aufnehmen, aber da haben wir alle mal wieder die Rechnung ohne unseren VfB gemacht. Mein Name ist Martin und ich darf euch zu einer kurzen Sonderausgabe des Brustring-Talks begrüßen. Taifun Korkut wurde, wie ihr alle wisst, am Sonntag entlassen und bereits am heutigen Dienstag Markus Weinzierl als neuer Trainer vorgestellt. Und wer könnte unseren neuen Trainer besser einschätzen als zwei, die seine Trainerlaufbahn hautnah miterleben durften? Ich freue mich, dass Christa und Hasan so spontan sich Zeit für uns genommen haben. Christa kennt ihr vielleicht durch den FC Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss. Auf Twitter ist sie unter Cristaldo 1907 zu finden. Hallo Christa.
Hallo.
Hasan podcastet bei Amazon über Schalke 04 und auch sonst ist er sehr aktiv rund um die Königsblauen. Auf Twitter ist er unter Hasans Corner zu finden. Beide sind übrigens Experten jeden Spieltag bei Spiegel Online im Einsatz. Hallo Hasan.
Hi, grüß euch.
Und wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, es ist eine perfekte Kombi. Wir haben einmal ich nenne es jetzt vorsichtig, die etwas kritische Stimme gegenüber Markus Weinzierl und wir haben die etwas positive Stimme. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Das Thema ist nämlich sehr einfach. Wir wollen einfach über den neuen VfB-Trainer Markus Weinzierl sprechen. Es liegt für VfB-Fans eine typische VfB-Herbstwoche hinter uns. Trainer entlassen und das, obwohl wir nicht mal gegen Augsburg gespielt haben. Darüber wollen wir auch gar nicht mehr groß sprechen, er ist weg, sondern wir wollen eben über Markus Weinzierl sprechen. Im Gegensatz zu der Vorstellung von Taifun Korkut sind die Stimmen, so wie ich es gesehen habe, in den sozialen Medien sehr entspannt, sehr gemäßigt. Aber es sind ganz, ganz viele Fragen offen. Wie lässt er spielen? Wie geht er mit jungen Spielern um? Und darüber möchte ich eben mit euch beiden kurz sprechen und ich würde einfach auch direkt einsteigen. Einer der Hauptkritikpunkte an Taifun Korkut war es, dass dieser sehr viel auf Erfahrene, auf die älteren Spiele gesetzt hat. Man hatte das Gefühl, er kann mit den jungen Spielern nur bedingt etwas anfangen oder sie gar überhaupt weiterentwickeln. Wie ist deine Einschätzung? Wie hast du, Christel, Markus Weinzierl diesbezüglich gesehen? Ist er einer, der auch auf junge Spieler setzt und diese voranbringen kann?
Es ist insofern ein bisschen eine schwierige Frage, dass man sehen muss, in welcher Situation Markus Weinzierl den FCA damals übernommen hat. Wir waren gerade mal eine Saison in der ersten Fußball-Bundesliga und hatten es irgendwie geschafft, diese erste Saison zu überleben. Und dann kam er nach Augsburg, weil Jos Luhukay nicht mehr weitermachen wollte bei uns. Und ja, der FCA war damals, glaube ich, noch nicht sehr super ausgestattet mit einer super Jugendarbeit. Von daher hatten wir natürlich einen Nachwuchs. Aber Markus Weinzierls Hauptaufgabe war, diesen Verein irgendwie in der ersten Liga zu halten. Von daher finde ich es ein bisschen schwierig, ihm vorzuwerfen, dass er nicht sehr auf junge Spieler oder Nachwuchsspieler gesetzt hat, einfach weil er vor allem irgendwie schauen musste, dass wir drin bleiben. Und das Angebot an super Nachwuchstalenten war jetzt nicht riesig. Klar hatten wir da auch mal welche und gerade in den späteren Saisons erinnere ich mich schon dran, dass man öfter mal auch an ihm rumgemeckert hat, dass er eben doch eher denen den Vorzug gegeben hat, die mehr Erfahrung hatten und die jungen Spieler nicht ganz so sehr zum Zug kamen. Ich finde aber, das muss man immer irgendwie auch in dem jeweiligen Zusammenhang sehen. Und von daher, in Augsburg war es doch eher so, er hat eher auf erfahrene Spieler gesetzt. Ich würde das jetzt aber noch nicht unbedingt als sein Hauptcharaktermerkmal in Bezug auf junge Spieler sehen, sondern würde auch sagen, es muss man sich angucken, ob er das in Stuttgart genauso macht oder ob er da nicht auch sich mal was trauen kann. Ich denke, das kommt auch immer auf die Situation in der Liga an.
Und wie hast du, Hasan, wie hast du das Gefühl gehabt, wie war das bei Schalke? In der einen Saison, ich meine, ihr habt jetzt nicht so viele Jahre, über die ihr sprechen könnt, jetzt wie bei Augsburg, aber wie war es in dieser einen Saison bei Schalke?
Also ich gebe der Christel da schon recht ein Stück weit. Also das ist schon irgendwie richtig. Also Schalke 04 hatte zu diesem Zeitpunkt auch nicht so den Leroy Sané dann irgendwie und nochmal irgendwie ein Megatalent oder so aus der Knappenschmiede. Das hatten wir halt einfach nicht so. Ne? Wir hatten Weston McKennie, der ist gerade hochgekommen. Dann hatten wir Haji Wright. Woran ich das aber allerdings festmache, sind zwei Personalien. Ich habe mir im Vorfeld darüber auch einige Gedanken gemacht, weil du die Fragen mir ja per E-Mail geschickt hattest. Und also die eine Personalie ist halt Thilo Kehrer. Ne? Den haben wir vertickt für 37 Millionen. Da lacht sich Schalke heute immer noch kaputt. An PSG und an Thomas Tuchel. Und das Ding ist, Thilo Kehrer hat 16 Spiele gemacht. In der gesamten ersten Saison. So. Und wenn du ein Markus Weinzel bist und siehst einen Verteidiger wie Thilo Kehrer, der enormes Potenzial hat, es allerdings nicht so wirklich immer abgerufen hat. So zu dem Zeitpunkt, also ich rede jetzt von 2016, ne? Der hat in den ersten 9 Spielen überhaupt kein einziges Spiel gemacht. Der ist überhaupt nicht im Kader gewesen in den ersten 9 Spielen. Und wir haben von den ersten 9 Spielen 5 vergeigt. Ne? Das wisst ihr ja vielleicht noch. Und dann kommt er dann so langsam in den Kader und dann macht er am Ende 16 Spiele. Und Thilo Kehrer war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Ne? Der ist dann 20 Jahre alt geworden am 21. September. Da hatten wir, glaube ich, 6 Spiele durch oder 7 Spiele durch. So. Und er hat es einigermaßen vernünftig gemacht und sowas alles, aber ich hatte nicht so wirklich das Gefühl, dass Markus Weinzel ihn fördert. Ganz im Gegenteil zu Leon Goretzka. Leon Goretzka war dann glaube ich, schon 1 oder 2 Jahre im Profikader und er ist dann richtig gekommen. Also Leon Goretzka hat er gefördert, absolut, weil Leon Goretzka dann auch so ein Spieler war, über den viel gesprochen worden ist und sowas. Ne? Und dann hieß es auch immer, so ein Talent wie Leon Goretzka, och, den kannst du nicht irgendwie auf die Bank schicken oder sowas, den Jungen musst du spielen lassen und sowas alles. Ich glaube, dass sich Markus Weinzel zu der Zeit damals 2016 auch ziemlich beeinflusst hat, also beeinflusst lassen hat. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig auch. Also ich finde das nicht gerade wirklich erquickend, wenn du da einen Jungen wie Thilo Kehrer hast, weil du musst ja auch mal versuchen, ein bisschen Risiko zu gehen. Und das ist in meinen Augen auch so ein bisschen der Knackpunkt. Ich glaube nicht, dass Markus Weinzierl ein Risiko eingeht bei jungen Spielern. Also das muss dann auch schon jemand sein, der dann auch wirklich gezeigt hat, ich kann das, ich mach das und Markus Weinzierl muss dann auch von dem total überzeugt sein. Wenn du dann einen Jugendspieler hast, der dann so ein bisschen halb-halb ist, ne, wo du sagst, oh, das könnte eventuell hinhauen, kann aber eventuell auch nicht hinhauen, so ein Spieler wirft er dann nicht ins kalte Wasser. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie ein Stück weit ein Risiko eingeht. Ich denke, dass er dann auch genauso denken wird wie Taifun Korkut, dass er dann lieber einen 26-Jährigen, 27-Jährigen oder meinetwegen auch einen 32-Jährigen aufstellt, anstatt dann irgendwie einen 19-Jährigen, der Bock hat, richtig Fußball zu spielen. Und das ist so dieser Unterschied. Ich glaube nicht, dass Markus Weinzel einer ist, der die Jugend fördert. Kann ich mir nicht vorstellen.
So, ich glaube, ihr habt jetzt gerade geschafft, dass der komplette VfB-Fankreis oder die ganzen VfB-Fans jetzt Weinzierl schon wieder zum Teufel schicken.
Oh je.
Nein, so um Gottes Willen. Aber das war ja wirklich einer so der Kritikpunkte, die man bei Korkut hat. Und deswegen fand ich das jetzt einfach interessant, wie ihr das auf seinen letzten 2 Stationen gesehen habt.
Und, ja, vielleicht macht er das anders. Vielleicht macht er das anders, Martin. Vielleicht macht er das anders. Vielleicht lernt er ja auch daraus. Das ist ja etwas, also Markus Weinzel hat ja eine Erfahrung gemacht auf Schalke. Der hat eine Erfahrung gemacht. Der hat in einem Zeitinterview gegeben, wo er geschrieben hat, das wird auf Schalke nicht scheitern. Ich bin total vorbereitet und sowas alles. Und die hat dieses Interview gegeben, da war das Ganze noch gar nicht offiziell. Das ging Heidel total auf den Sack. So, Weinzel hat Fehler gemacht auf Schalke. Der hat sich da großspurig hingestellt und hat gesagt, ach, das wird alles nicht passieren, ich bin vorbereitet, dann wird alles klappen, bla bla bla. Und hast du nicht gesehen, nach einem Jahr war er weg. Nach einem Jahr war er weg, ganz einfach, hat die ersten 5 Spiele verloren. So. Und ich glaube, das ist etwas, was einen Menschen, einen Trainer, der vorher so einen großen Mund hat, ja, und das ist auch so gewesen, Markus Weinzel hat vorher einen riesengroßen Mund gehabt, sich dann hinstellt und sagt, das wird alles so und so und so und so und so, ich bin vorbereitet und das haut alles hin und so hat alles. Und dann erlebt er da den totalen Untergang. Der hat auch Schalke den totalen Untergang erlebt. So, wenn ich dann nur an Konoplyanka denke, ich hoffe, wir kommen da später noch drauf, da kann ich dir noch einiges erzählen.
Ich wollte sagen, wir können einfach an der Stelle, weil du jetzt schon die kritischen Stimmen ja jetzt gerade schon deutlich rauskommen. Es gab ja wirklich sowohl aus Spieler- als auch aus Fankreisen ja sehr, sehr viel kritische Stimmen am Ende von dem einjährigen Gastspiel. Was waren denn so die Hauptkritikpunkte? Kannst du einfach so zwei, drei nennen, wo du sagst, das waren die wirklich großen Probleme und daran ist er, wie du es auch gerade gesagt hast, gescheitert?
Ja, hab mit dem Lennart auch schon drüber gesprochen heute. Ja, also es gibt bei Markus Weinzierl gibt es dann halt diesen einen Punkt, dass er auf Schalke sagte, dass er vorbereitet ist. Er war auf Schalke aber überhaupt nicht vorbereitet. Also die Mannschaft ging rein mit einer Taktik, die überhaupt nicht funktioniert hatte. Es war das klassische 4-2-3-1 und das war die Zeit, wo dann die Umstellung von vielen Mannschaften oder einigen Mannschaften ging aufs 3-5-2, 3-4-3, 3, was weiß ich was. Und da hat es nicht funktioniert. Und er hat sich das angeschaut 5 Spiele lang. Und die 5 Spiele sind voll in die Hose gegangen. Und dann hat er gewechselt. Und das fand ich gut, dass Markus Weinzierl dann selber auch erkannt hat, das funktioniert so nicht. Ja, also das haut nicht hin. Wir ändern die Taktik. Markus Weinzierl hat das gemacht nach dem 5. Spiel. Domenico Tedesco hat das gemacht nach dem 2. Spiel. So, das ist ein kleiner Unterschied. Also er hat ein bisschen gebraucht. Er hat es aber allerdings trotzdem gemacht. Und danach, und das muss man Markus Weinzierl, und das sage ich auch als Weinzierl-Kritiker sehr, sehr gerne, muss man ihm zugutehalten, dass er das umgestellt hat und dass wir nach den 5 Spielen, ich glaube, das 6. Spiel war gegen Borussia Mönchengladbach, da hat Brill Embolo 2 Tore geschossen. Wir haben 4-0 gewonnen, Heimspiel gegen Gladbach, ein riesiger Befreiungsschlag. Und danach haben wir Gladbach eingeschlossen, 12 Spiele gehabt. Von diesen 12 Spielen haben wir kein einziges verloren und wir haben davon 10 gewonnen. Also wir haben eine Aufholjagd gestartet und sowas alles. Da war alles irgendwie gut, da hat alles gepasst. Aber Markus Weinzierl hat dann mit der Zeit immer mehr die Mannschaft verloren. Er ist ein Trainer, so wie ich das zumindest gehört habe aus Schalke. Ich kann ihn auch, wie gesagt, ne? Also nicht böse sein. Ich kann ihn nur beurteilen an dem einen Jahr auf Schalke. Ne? Mehr kann ich ihn nicht beurteilen. Dafür ist Christel da. Die hat ihn auf Augsburg, wollte ich schon sagen. In Augsburg hat sie ihn auf jeden Fall länger erlebt als wir in Schalke. Deswegen kann sie da auch mit Sicherheit ein bisschen tiefer gehenden Input liefern. Auf Schalke zumindest war es so, dass er die Mannschaft verloren hat. Und das ist halt so gewesen, dass er seine 12, 13, 14 Spieler hatte. Mit denen hat er regelmäßig gesprochen. Und die anderen Spieler, und du hast einen 25-Mann-Kader oder einen 23-Mann-Kader, die restlichen Spieler waren alle außen vor. Und die haben sich halt gefragt, warum spiele ich nicht? Warum redet der Trainer nicht mit mir? Ja, was habe ich gemacht? Was kann ich verbessern? Wieso sagt mir der Trainer nicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Ja, und das ist halt so dieser Kritikpunkt, der dann gewesen ist. Und es gab auch keine wirkliche sportliche Entwicklung. Man hat nicht auf Schalke gesehen, dass sich das Spiel wirklich dramatisch verbessert hat. Also es war nicht so, als wenn da irgendwas wäre, was wir sehr gut machen können. Weinzierl hat da schon sehr durcheinander gespielt. Mal offensiv, mal defensiver, dann wieder sehr offensiv, dann wieder defensiver, ne? Also es war immer ein gewisses Hin und Her. Und da kam wirklich keine klare Linie rein. Und das ist so etwas, was man angekreidet hat und was Heidel auch gesagt hat, also Christian Heidel, der dann auch gesagt hat, also das ist nicht so wirklich die sportliche Entwicklung, die wir uns vorgestellt haben. Und deswegen hat er Markus Weinzierl dann auch am Ende entlassen.
Das ist jetzt eigentlich als quasi, das ist ja jetzt das Negativbeispiel, also Schalke 04. Und das ist natürlich interessant. Christel, wie siehst du das in Augsburg? Also ich hatte Augsburg immer als sehr, sehr unbequem Gegner in Erinnerung. Was hat deiner Meinung nach das Spiel von Markus Weinzierl ausgezeichnet und auch jetzt gerade diese Aussage, die Hasan schon getätigt hat, dieses Thema, ich habe eine feste Stammformation, war das auf, sage ich auch schon auf Augsburg, na danke Hasan, du hast, war das bei Augsburg auch schon so, dass er da eher einen sehr, sehr festen Stamm hatte?
Jein. Natürlich ist der Augsburger Kader bei weitem nicht so umfangreich und mit Qualität gesegnet, wie das auf Schalke der Fall ist. Von daher, das überrascht dich jetzt hoffentlich nicht.
Nein, tut es nicht.
Okay.
Absolut. Ich wollte es nicht sagen hören.
Aber ich spreche da jetzt von der Zeit unter Markus Weinzierl. Das ist ein paar Saisons her, Hassan.
Ja, ich bin
Zittert vor uns.
leise.
Nein,
Ich bin
Schmarrn.
leise.
Nein. Also damals, wie gesagt, wir waren gerade mal eine Saison in der Bundesliga und dann übernimmt er und es ging damals vor allem darum, drin zu bleiben in der Liga. Deswegen musst du, glaube ich, dich vor allem darauf konzentrieren, dem Gegner total auf den Sack zu gehen. Und das hat Markus Weinzierl ganz gut hingekriegt. Wenn ich mal ganz kurz rekapitulieren darf, wie die erste Hinrunde unter Markus Weinzierl lief. Wir waren auf Platz 18 der Liga am 17. Spieltag mit 9 Punkten. Und dann gab es Wechsel in der sportlichen Führung und Stefan Reuter kam nach Augsburg. Und dann war natürlich die Frage, was macht er mit Markus Weinzierl, der irgendwie offensichtlich noch nicht so ganz viel in die Richtung getan hat, dass er irgendwie die Klasse halten kann. Und Weinzierl hat es aber damals geschafft, ihn von seinem Konzept zu überzeugen. Und er hat die Chance bekommen und wir haben dann sogar ja in einem ziemlich überzeugenden Rückrunde tatsächlich geschafft, die Klasse zu halten, ohne in die Relegation zu müssen. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen kann. Markus Weinzierl kann, wenn man ihm Zeit lässt, offensichtlich schon eine Mannschaft dorthin bringen, wo er sie sehen möchte und womit er das Saisonziel erreichen kann. Also das hat man in dieser Saison gesehen. Er muss aber auch das Vertrauen der Beteiligten haben. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Umfeld auf Schalke, das ja doch traditionell ein bisschen unruhiger ist als das in Augsburg, für ihn ein ganz großer, schwieriger Punkt war, was dann auch letztendlich wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass er nach der einen Saison dann eben nicht mehr dort war.
Und genau deshalb
kommt er nach Stuttgart.
Und genau deshalb passt er sehr gut zu Stuttgart, glaube ich. Genau deshalb glaube ich, dass er sehr gut zu Stuttgart passt. Weil er da mit Michael Reschke dann jemanden hat, der hat natürlich Quatsch gelabert, ne? Jo, wir stehen hinter Korkut und dann einen Tag später haut er den von der Straße weg. Also das war natürlich Quatsch, aber ich denke, dass er da sehr gut reinpasst. Ne? Also ich glaube, dass Weinzierl und Stuttgart eine Erfolgsgeschichte werden kann. Also das glaube ich schon, weil Markus Weinzierl ist halt einer, der ist nicht sofort im ersten Jahr stark oder sowas, aber der ist halt auf Schalke gefeuert worden, nicht weil er Platz 10 erreicht hat. Ne? Da denken ja alle, doch wegen dem schlechten Ergebnis oder so. Das ist nicht vordergründig gewesen, das ist ein Grund von dem gewesen. Aber er ist auf Schalke entlassen worden, weil es keine sportliche Entwicklung gab. Und der Hauptgrund, soweit ich das weiß, so aus meinem Kenntnisstand, ist es so, dass er entlassen worden ist, weil er auf Schalke die Mannschaft verloren hat. Große Teile von der Mannschaft. Und da spreche ich halt nur Kono Pianka an, der da auch mal wirklich raushängen gelassen hat, wie das in der Mannschaft gewesen ist. Ne? Der hat da seine 12, 13 Spieler, mit denen labert er, wie ich das schon gesagt habe. Und den Rest, interessiert ihn nicht. So, da hat kein Spieler, der irgendwie da auf der Tribüne saß oder was, eine Erklärung bekommen und sowas alles. Und das macht das Mannschaftsklima total kaputt. Das totale Gegenteil von Domenico Tedesco. Und das ist etwas gewesen, wo ich auch selber hoffe, dass Markus Weinzierl daraus gelernt hat und das besser machen wird. Ich glaube, dass er es bei Stuttgart besser machen wird.
Wenn ich da mal kurz was sagen darf, weil gerade dieses, er konnte die Mannschaft nicht entwickeln und er hat die Mannschaft verloren, ist zum Beispiel was in Augsburg ganz anders gelaufen ist. Also offensichtlich hat er die Mannschaft extrem entwickelt. Ich meine, er hat uns übernommen und nach der ersten Hinrunde waren wir auf Platz 18 und als er gegangen ist, waren wir auf Platz 5 in die Europa League eingezogen, innerhalb von 3 Jahren. Also wenn das nicht eine Mannschaft entwickeln ist und das mit Mitteln, die man andernorts deutlich anders hat, also das war schon eine sehr, 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 sehr gute Leistung, die Weinzierl hier abgeliefert hat. Und was man auch sagen muss, in Augsburg ist immer die Mannschaft der Star. Das heißt, wenn er es nicht geschafft hat, in Augsburg dafür zu sorgen, dass die Mannschaft gut zusammenarbeitet und sich da zumindest ausreichend viele Spieler zu Hause und wohlgefühlt haben in dem Team, dann wäre er da nicht hingekommen. Das heißt, ich weiß nicht, was auf Schalke dann da nicht funktioniert hat, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es eine große Schwäche von ihm an sich ist, zwangsweise, dass er das auf Schalke nicht geschafft hat. Da waren sicherlich andere Faktoren auch noch beteiligt, weil in Augsburg hat das zumindest, soweit ich mitbekommen habe, doch zumindest so weit funktioniert, dass man sportlich sehr, sehr erfolgreich war unter ihm.
Glaube ich dir sofort. glaube ich dir 100%. Also sonst hätten wir ihn nicht geholt. Das, sonst hätten wir ihn ganz hinten nicht geholt. Ne? Also er war ja zu dem Zeitpunkt
gefragt.
Peak Asper,
ja. Ja, absolut.
Ja, auf dem Trainermarkt zu dem Zeitpunkt war er. Sonst hätten wir ja auch nicht irgendwie 3 Millionen oder so für ihn bezahlt. Reuter, der Sack, Alter, der hat uns da 3 Millionen rausgeleiert für den. Ne?
Tja.
das Schöne ist,
er ist die Heikart gewesen. Er ist die Heikart gewesen. Und du hast auch recht. Und ich glaube dir das total, Christel. Absolut. Und ich kann ihn aber halt, wie gesagt, ich kann ihn nur beurteilen, wie er auf Schalke war. Ich kann nicht hingehen und sagen, wie er in Augsburg und so war er so und so oder so. Da bist du die Expertin. Absolut. Ne? Ich kann ihn, wie gesagt, nur da beurteilen, wie er da agiert hat auf Schalke. Und das war ziemlich bescheiden. Also, das war wirklich nicht gut. Und ich hoffe, dass er es in Stuttgart halt, wie gesagt, besser macht. Und dass er, ja, ist ja auch noch, wie alt ist er? 45 oder so?
Er ist keine noch recht Ahnung. Jung, genau. Also ich meine, der hat genau das, was du gesagt hast. Er hat auf jeden Fall die Chance, noch zu lernen. Und ich finde, so von euren Geschichten, die er gerade erzählt, ist das so eine 50-50-Chance. Ja? Also und VfB ist irgendwo zwischen Augsburg und Schalke. Also tabellarisch zwar schon länger nicht mehr, aber egal. Aber so rein tendenziell würde ich uns irgendwo dazwischen drin ansiedeln und so gesehen, ich höre das eine, was Herr Hasan sagt, wo ich denke so, nicht weiterentwickeln, nicht auf junge, festen Stamm an Spielern. Genau die Sachen, die man auch gerade Taifun Korkut vorgeworfen hat. Dann höre ich eben aber im Gegenzug, dass es bei Augsburg, dass er eben geschafft hat, was zu entwickeln. Und ich erinnere mich eben auch noch aus dieser wirklich hoffnungslosen Situation in der Hinrunde, als Augsburg wirklich abgeschlagen gefühlt, dann 11, 12 Punkte oder so hatte. Und das am 9. Wow.
9 Punkte, merkt euch das.
Ja, 9 Punkte. Genau.
Und schreibt ihn nicht zu früh ab.
Genau, und das noch geschafft hat. Also da wirklich, da muss man sagen, da ist definitiv zu erkennen, dass er etwas entwickeln kann und dass er auch eine verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur bekommt. Weil das war jetzt auch für mich so eine Frage. Gerade, aber das muss ich dann wirklich eher Christel fragen, hast du ihn auch so ein bisschen als Motivator gesehen? Also das heißt, kann er auch eine Mannschaft wirklich pushen?
Mit Sicherheit. Du musst dir vorstellen, dass der FCA ja damals in den Jahren unter Weinzierl, der zwar, man hatte dann schon mitbekommen, dass die Spiele gegen uns nicht so angenehm waren und trotzdem waren wir halt immer nur der kleine FC Augsburg. Damals hat uns überhaupt niemand ernst genommen.
Doch, ich. Ich hatte keinen Bock, Alter. Wenn ich gelesen habe, wir müssen gegen Augsburg spielen, hatte ich keinen Bock, ey.
Ohne Scheiß. Das kenne ich.
Cool Bock.
Das kenne ich.
Ja, da habt ihr jetzt aber beide inzwischen genug Historie mit uns, die das erklärt. Aber damals war das ja wahrscheinlich allerhöchstens noch so. Augsburg war das Sandhausen der ersten Liga so ungefähr. Was wollen die hier? Die braucht kein Mensch. Und ja, dann waren wir auch noch unbequem zu spielen. Aber genau das meine ich eben. Weinzierl muss es geschafft haben, gerade aus diesen Konstellationen, die eben da waren, einerseits zu schaffen, dass diese Mannschaft jedes Spiel wieder rausgegangen ist und obwohl ihnen klar war, dass sie gegen eine Mannschaft antritt, die individuell 1000-mal besser ist als sie und wo die anderen wahrscheinlich auch viel, viel mehr verdienen als sie, trotzdem bis zur letzten Sekunde reinzuhauen und ja, wie gesagt, am Ende stand die Europa League. Das schaffst du jetzt nicht, wenn du eine Mannschaft nicht mitreißen kannst. Klar reißt dich so eine Mannschaft dann irgendwann auch mal selber mit, aber trotzdem, es gab ja auch Höhen und Tiefen. Gerade in der Saison, als wir eben, also vor der Europa League-Saison, haben wir auf Platz 8 abgeschnitten. Da gab es auch Phasen, die sehr, sehr gut gelaufen sind.
Aber es geht doch um Nachhaltigkeit. Es geht doch um Nachhaltigkeit. Ne? Also darum geht es ja. Also ist doch bei Korkut in Stuttgart ist es doch genauso gewesen. Der ist da hingekommen und die haben den alle verteufelt, Mann. Ich habe mich selber auf Twitter, ich denke so, warum holen die Korkut, Alter? Wollen die mich verarschen oder was? Da habe ich mir reingezogen und dann gewinnt er da nahezu jedes Spiel und ballert die da und die holen fast noch die Europa League und so. Ja? Und dann ist er da im zweiten Jahr und kackt voll ab. So, es geht doch um Nachhaltigkeit, das ist doch dieses Ding. Du kannst natürlich kurzfristigen Erfolg haben, das ist ja auch alles gut und schön und ballert alles super. Ja, und da freuen sich die Leute und dann gehen die drauf ab und hauen sich ein Bier rein und denken sich so, boah, ist der Korkut eine geile Sau. Und dann hast du die neue Saison so und dann stehst du da in der Cannstatter Kurve da in Stuttgart da im Mercedes-Benz-Stadion oder wie hieß das, Ulrich Hamel?
Neckarstadion heißt es offiziell.
Neckarstadion.
Neckarstadion. Immer noch Neckarstadion.
Das ist mir auch Latten, ey. Aber dann stehst du dann stehst da und denkst dir, was ist da passiert? So, was ist da
plötzlich
passiert?
Fällt dir wieder ein, dass es halt doch nur kein Teil vom Kork
ist. Richtig, genau. Dann merkst du halt, dass du den von Anfang an, meiner Meinung nach, und das habt ihr mit Sicherheit auch oft wieder mitbekommen, ich hätte den auch nicht verpflichtet. Und es hat sich jetzt ja leider bewahrheitet. Interessanterweise war ja Weinzierl im Frühjahr, oder das war ja Januar, Februar.
Warte.
War der ja auch ein Kandidat.
Warte. Gibst du Reschke den Fehler, dass er nicht dann auch den klaren Schnitt gemacht hat? Wenn du ein Trainer vorher ist, ich glaube, 7. Bundesligaspieltag war das,
ja.
Dann
ja.
Bist du dann, wenn du vollkommen von einem Trainer überzeugt bist, Martin, ja, und du lässt ihn die Saison leben und der hat das geil gemacht in der Rückrunde letzte Saison, gibst du ihm dann nicht mehr als 7 Spiele? Also stellst du dich dann nicht hin und sagst so, okay, das ist jetzt eine Dürrephase, die wir haben, wie in der Sahara oder in der Gobi-Wüste oder was weiß ich was, und wir ballern das mit ihm durch und wir geben dem noch eine Chance, so, weißt du? Wieso macht man das dann? Dann einen Trainer nach 7 Spieltagen zu feuern, wenn er komplett von Taifun Korkut und auch die Führungsriege, ja, von VfB Stuttgart, wenn die vollkommen überzeugt gewesen wären von Taifun Korkut, ja, dann machen die das doch mit. Guck dir mal die 5 Spiele an, die Schalke 04 verloren hat. Christian Heidel ist total überzeugt von Domenico Tedesco. Die Mannschaft ist total überzeugt. Er muss doch, Markus Reschke muss doch Signale aus der Mannschaft bekommen haben, das funktioniert
richtig.
Oder was weiß ich, genau.
Ja? Da kann ich dir, also.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Bitte erklär mir, warum den gefeuert hat. Wenn du es kannst, erklär es mir bitte.
Es ist recht einfach zu erklären sogar. Es gab wohl schon in der Sommerpause die ersten vereinsinternen kritischen Stimmen. So nach dem Motto, es wäre eine Weiterentwicklung, wäre unter ihm nicht möglich. Die muss es wohl schon gegeben haben, aber da hast du natürlich recht, das hast du die Rückrunde gespielt und dann konnte ja keiner sagen, den schmeißen wir jetzt raus. Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu vermitteln gewesen. Ich hätte aber schon sagen können, wann du ihn hättest rauswerfen müssen, nach dem 2. Spieltag. Weil die Führungsspieler, und zu denen habe ich gleich noch eine Frage an dich dann, Hasan, weil die Führungsspieler, Zieler, Gomez und Gentner, sich in Interviews nach dem Spiel sehr über die Taktik, wir sind zu defensiv gestanden und so nach dem Motto, Gomez meinte, es gab Murren mehr oder weniger innerhalb vom Team, ob der Aufstellung damals gegen die Bayern. Und da war es schon klar, du hattest es vorhin mit Weinzierl eben bei Schalke angesprochen, er hat die Mannschaft verloren. Und mit diesen Aussagen war mir bereits klar, der hat die Mannschaft verloren, das Ding ist vorbei. Und wenn ich einfach die Historie in Stuttgart kenne, weiß ich, okay, das Ding kriegst du nicht mehr gekittet. Und deswegen frage gleich hier an dich, hast du eine Ahnung, wie Markus Weinzierl mit sogenannten Platzhirschen umgegangen ist? Oder wie das Verhalten zum Beispiel zu Leuten wie Aogo, Bartstuber war? Bei euch hat er noch Höwedes.
Ja, also wie gesagt, also er hatte seine Spieler, ne? Also die Stammspieler, ne? Höwedes. Ich kann dir gerne das auch gerne hier, das habe ich auch sonst nicht so wirklich erzählt, das kann ich dir gerne hier in deinem, wie heißt er, Brustring-Talk, ne? Genau, ja. Okay. Kann ich dir gerne erzählen. Also und zwar anhand eines einzigen Beispiels. Benedikt Höwedes sollte 2016, wo Markus Weinzierl Trainer wurde, nach André Breitenreiter, als Kapitän abgelöst werden. Es sollte eine andere Struktur in die Mannschaft kommen. Markus Weinzierl hat sich das nicht getraut. Ein Jahr später hat sich das Domenico Tedesco getraut. Schalke 04 ist Vizemeister geworden. Das Mannschaftsklima hat sich komplett verändert. Ich denke, das sagt alles.
Aber da wäre die Frage, hat er das Vertrauen, in dem Fall von Heidel, vielleicht nicht so gespürt, wie es Tedesco gespürt hat?
Nein. Es geht ums Mannschaftsklima.
Ja, das ist mir klar. Aber den Kapitän abzusägen, dafür brauchst du verdammt nochmal.
Es geht doch nicht ums Absägen. Es geht darum, ein Spieler, der Kapitän war, der natürlich verdient war, auf Schalke und sowas alles zu einem normalen Spieler zu machen. Benedikt Höwedes sollte sich dem Konkurrenzkampf stellen und sowas. Ich will jetzt auch nicht großartig über Benedikt Höwedes sprechen, das ist ja ein VfB-Talk. Ja?
Richtig.
Aber Markus Weinzierl ist nicht der Mann gewesen, der sich das getraut hat, ja? Weil er sich vom Umfeld hat beeinflussen lassen. Also, er kann da nicht hingehen und sagen, oh, jetzt ist Benedikt Höwedes nicht mehr Kapitän und sowas. Ja, oh, die Hölle wäre auf ihn eingebrochen, genauso wie die Hölle auf Domenico Tedesco eingebrochen ist. Und das hat er sich nicht getraut. Und gut, das finde ich, das finde ich dann halt ein bisschen schade. So,
ne? Aber die Frage ist, wieso hat er sich nicht getraut? Weil meines Erachtens hat es was mit einer Rückendeckung von vom kompletten Verein zu tun. Und warum ist das für uns interessant? Warum ist das? Das weiß ich nicht. Das, dafür nein, weiß ich bei Schalke zu wenig. Aber warum das für uns VfB-Fans?
Warum das? Es ging davon aus, die sportliche Führung, Christian Heidel. Soweit ich das weiß. Wollte einen kompletten Wechsel machen. Sie wollten die ganze Mannschaft umstrukturieren. Sie wollten ein anderes Klima in die Mannschaft bringen. Das ist das, was man machen wollte. Und man wollte einen starken Trainer haben, der auch mal unbequeme Entscheidungen trifft. Und das hat Markus Weinzierl leider nicht gemacht.
So. Warum das für uns so interessant ist, du hast es mit Sicherheit mitbekommen, ist das Thema Christian Gentner. Das ist ja so einer, der bei uns sehr zwiespältig gesehen wird. Also manche finden ihn super, weil er schon lange beim VfB ist. Und manche sagen eben wahrscheinlich ähnlich, wie es auf Schalke war. Der sollte einfach ein normaler Spieler sein und nicht mehr Kapitän. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele VfB-Fans, die sich wünschen würden, es kommt ein neuer Trainer und er sagt, pass mal auf, du warst zwar bisher Kapitän, aber bei mir bist du es nicht mehr, weil XYZ. Ich sehe es einfach nicht mehr, dass du weiter Kapitän bist. Und dazu brauchst du natürlich, da brauchst du A, die Eier, das zu machen, das ist ganz klar. Und du brauchst halt dementsprechend auch natürlich die Unterstützung aus dem Verein. Bei Augsburg, denke ich, gab es diese Probleme ja eher nicht, weil er die Mannschaft ja mitentwickelt hat. Ich glaube, da gab es so dieses Führungsspieler-Kapitän. Ich glaube, so Probleme hattet ihr bei Augsburg nicht, oder, Christa?
Nein, bei uns ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren unumstritten, dass Daniel Bayer, beziehungsweise, also Daniel Bayer ist inzwischen Kapitän, damals waren es andere, aber also die Führungsspielerdiskussion in Augsburg gibt es eigentlich nicht, weil...
Ich finde den geil, Daniel Bayer.
Ist er ja auch.
Geil. Ich finde den super. Ich hätte ihn so gerne auf Schalke, Mann. Ich finde, der ist ein absoluter Führungsspieler. Also soweit ich ihn mitbekommen habe, ich finde den super. Ich hätte ihn so gerne auf Schalke gehabt vor 2-3 Jahren, Mann. Da beneide ich dich. Da beneide
ich muss mich aber korrigieren. Damals unter Weinzierl war es natürlich Paul Verhaag, der Kapitän, und das war aber auch immer unumstritten. Okay. Zeichnet aber auch den FC Augsburg sehr stark aus. Also Diskussionen, wie du sie gerade über Gentner, also das kommt bei uns allerhöchstens mal vor, weil unsere Kapitäne dann halt irgendwann recht alt werden und man irgendwie versuchen muss, einen geeigneten Ersatz irgendwann mal heranzuziehen. Und da ist es aber nie so, dass man dann erwartet, dass man den Kapitän absägt, sondern dann wird dann irgendwann mal sehr symbolisch auch einfach mal die Binde weitergegeben und das passt dann immer. Also das ist, man hat nie den Eindruck gehabt, dass da irgendwas durcheinander wäre. Nun sind wir aber in Augsburg auch seit sehr vielen Jahren in einer sehr, sehr schönen Situation, dass wir unsere Ziele meistens sehr, sehr schön erreichen und sowieso weit über dem schwimmen, was wir eigentlich auf dem Papier erreichen könnten. Und von daher, große Krisen gab es sehr, sehr selten bei uns. Und die haben wir dann immer durch Geschlossenheit überstanden. Und da hat auch Markus Weinzierl immer sehr gut reingepasst. Aber wir haben uns halt auch alle sehr, sehr lieb hier.
Das ist schön, ja. Das würde ich mir hoffen, dass das in Stuttgart auch mal wieder ein bisschen besser läuft. Hasan hatte ja schon so kurz seine Einschätzung gegeben, VfB und Weinzierl, und meinte, es kann funktionieren. Wie siehst du es? Meinst du, das kann klappen?
Ja, ich denke, dass Weinzierl, seit er nicht mehr bei uns ist, sehr, sehr viel gelernt hat auch. Er hat in Augsburg gezeigt, dass er vom Trainerhandwerk durchaus genug versteht, um aus einer tendenziell nicht gut genug Mannschaft genug rauszuholen.
Schönes Kompliment an den VfB.
Nein, das ist, weil es einfach nur was ich von ihm als Trainer halte. Wer es schafft, den FC Augsburg auf Platz 5 der Fußball-Bundesliga zu bringen, der hat was drauf als Trainer. Ja, das ist
unbestritten. Das stimmt.
Dann kommt natürlich sehr, sehr viel dazu. Kann er das auch mit anderen Arten von Mannschaften, die vom Talentgefüge anders sind, wo das Umfeld anders ist, wo vielleicht auch jetzt nicht der Vorteil besteht, dass er die Mannschaft schon selber mitformen konnte und seine Vorstellungen einfließen lassen konnte. Das war in Augsburg nicht so. Also er dass Luukay nicht weitermacht, war damals klar. Er hatte die ganze Vorbereitung Zeit, die Mannschaft so zusammenzustellen, dass er dachte, dass er damit so weit kommen kann, dass er die Klasse hält. Und das ist ja dann auch aufgegangen. Und also er hat nicht bei uns irgendwann mitten in der Saison übernommen. Das ist jetzt eine neue Situation für ihn. Da wissen wir nicht, wie er damit umgeht. Von daher, das wird interessant, das auch mal zu beobachten. Und ich halte viel von ihm und ich kann mir schon vorstellen, dass er gerade die Zeit, die er jetzt nicht irgendwo unter Vertrag war, sehr, sehr gut genutzt hat. Ich bin gespannt, was er da jetzt gelernt hat und was er aus der Situation macht. Ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, der nochmal ganz blauäugig irgendwas übernimmt. Das hat er meines Erachtens auf Schalke gezeigt, dass er da ein bisschen blauäugig in die Situation reingegangen ist. Wir haben das alle nicht verstanden, warum er da hingegangen ist in Augsburg. Und ich denke aber doch, dass er...
Was ist der Unterschied?
Bitte?
Wo ist denn der Unterschied? Also wo ist der Unterschied zwischen dem VfL Stuttgart jetzt und dem FC Augsburg damals?
Ich glaube, dass Stuttgart schon andere Ziele hat, andere Vorstellungen davon, wie das sportlich läuft. Also korrigiert mich, aber selbst wenn jetzt Stuttgart abgestiegen war und wieder aufgestiegen ist, glaube ich nicht, dass ihr dauerhaft damit leben könnt, dass ihr euch irgendwie knapp über dem Strich halten könnt. Das ist nicht die Vorstellung, die ihr von eurem Verein habt.
Genau das sehe ich auch. Genau das sehe ich auch.
Das war immer noch die Haltung. Das war
meine Frage. Ne? Das ist ja so, der Stuttgart hat Ambitionen, Mann. Das ist ein total traditioneller Verein. Ey. Die waren in den 90ern, gehen die mir voll auf den Sack. Ey. Da war ich 13, 14 Jahre alt, Mann. Und ich habe die jetzt Schnauze voll gehabt, wenn schon Wanne Elber da ein Tor geschossen hat auf Schalke. Ich war da, 1-1 und so, ey. Ich hab mich voll abgekotzt, der Typ. Und Stuttgart ging mir auch voll auf den Sack und so. Und das ist so dieses Ding. Also, Markus Weinzierl hat Ambitionen. Das sagst du genau richtig, Christel. Das sagst du genau richtig. Und ich glaube, dass er sich auch etwas darüber, also, dass er sich natürlich Gedanken gemacht hat, ist klar. Aber dass er auch mit Stuttgart was vorhat. Und ich glaube auch, wie du das sagst, dass er sich das schon sehr gut überlegt hat. Und dass er auch, ich glaube, auch schon weiß, was er mit Stuttgart vorhat. Also er wird sich den Kader ganz genau angeschaut haben. Also ich denke nicht, dass es eine Hauruck-Nummer ist, wie das jetzt so in der Öffentlichkeit kommt. Also ihr habt da irgendwie sonntags den Trainer entlassen und dann ist ja dienstags der Weinzierl da oder so. Die werden schon viel früher mit ihm gesprochen.
Richtig.
Vor allem, er ist ja auch jemand, der jetzt sehr, sehr lange immer wieder, sobald irgendwo ein Trainer entlassen wurde, war sofort Weinzierl im Gespräch.
Genau.
Ob das jedes Mal wirklich im Gespräch war oder nicht, wissen wir ja dann immer alles nicht. Ich denke aber sehr wohl, dass er sich sehr genau aussucht, was er als nächsten Schritt in seiner Karriere macht, weil er hat viel, viel zu verlieren. Er hat in Augsburg gezeigt, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Trainer sein kann, dass er sehr viel erreichen kann. Und auf Schalke hat er eigentlich, ja, ist
hat
es...
Hat er voll verkackt,
ist,
Mann.
Ist, hat er, voll er hat verkackt, es ist nicht gut gelaufen. Und jetzt ist eigentlich, was er jetzt anpackt, muss er wieder zu Gold machen, weil sonst ist er weg vom Fenster. Und ich kann mir sehr gut vorstellen... Genau.
Uns reicht Silber. Uns reicht Silber vollkommen aus. Das ist vollkommen. Wisst ihr übrigens, wer der letzte FCA-Trainer war, der immer vor beim FCA war und zum VfB gekommen ist? Wisst ihr?
Karl Kotlet war das.
Nee, das war Armin Fee. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Der VfB ist im Jahr drauf Meister geworden. Dann freut ihr euch.
Mit Horst Held als Manager.
Dann könnt ihr euch alle schon mal drauf freuen, dass der VfB nächstes Jahr Meister wird. Nein, super.
Geh weg, ey.
Ah, super.
Du bist ein grausamer Mensch. Ganz grausamer Mensch.
Wenn ihr jetzt Markus Weinzierl verpflichtet habt, dann kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass es diese Saison wieder das Spiel nach dem FCA-Spiel ist, wo ihr den Trainer rauswerfen müsst.
Das kann fast nicht sein. Also da müsste er jetzt eine katastrophale Bilanz bis, Ende November oder Anfang Dezember hinlegen. Also das kann ich mir dieses Mal auch nicht wirklich vorstellen.
Wenigstens in, naja, vielleicht die Rückrunde. Nein, das wäre dann
Rückrunde also könnte hinaus. Nein, also.
Aber mal eine Frage an dich, Martin.
Ja, gerne.
Was erwartest du denn von Markus Weinzierl? Also, ihr habt, und ich habe euch gelobt in der Sommerpause, ich habe euch gelobt, ihr habt gute Transfers gemacht und sowas alles. Ich habe gedacht, ihr schnuppert an den Europa League Plätzen, mindestens internationales Geschäft, da könnt ihr zumindest drum mitspielen. Also das ist das gewesen, wo ich gedacht habe, der VfB Stuttgart, die machen da richtig gute Arbeit, der Reschke macht gute Arbeit und sowas alles. Was denkst du denn selber über deinen VfB? Also wo kann es wirklich hingehen und was denkst du, wie das mit Weinziel funktionieren kann? Du stellst uns die Fragen, jetzt stelle ich dir die
Fragen. Du, das sehr gerne. Also ich habe vor der Saison schon gesagt, ich wäre sehr zufrieden mit einem Platz 10 bis 12. Das fände ich vollkommen okay, das fände ich vollkommen ausreichend. Es ist unser zweites Jahr und das erste lief jetzt mit Sicherheit mit der Rückrunde, das lief überdurchschnittlich. Und das war mir eigentlich auch schon klar, das wird schwer zu halten und Platz 10 bis 12 hätte ich persönlich gut gefunden. Ich hätte mir halt einfach von Taifun Korkut gewünscht, in der Rückrunde hat er auch, er hätte wirklich gesagt, pass mal auf, wir spielen in der Rückrunde defensiv, weil wir stecken im Abstiegskampf. Wir müssen uns irgendwie über Wasser halten. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Punkte kriegen. Und da ist diese komplett defensive Spielweise auch absolut gerechtfertigt gewesen. Dass er das aber nach einer kompletten Vorbereitung, du hast den angesprochen, den aufgewerteten Kader, mit diesem Kader, mit einer kompletten Vorbereitung, dass er exakt das gleiche spielen lässt wie in der Rückrunde. Also keine andere Idee hatte. Es war einfach defensiv. Du spielst zum Beispiel in Hannover mit 8 Defensiven gegen den Tabellenletzten. Entschuldigung, was erwartest du, was da am Ende bei rauskommt? Und das
machen wir doch auch. Scheiße doch mal an, die wir da spielen.
Richtig. Also, Schalke ist ja, bei euch läuft halt punktetechnisch. Also ja, letztes Jahr besser. Vorne. Richtig. Halt, genau. Ihr trefft vorne. Und was ich mir jetzt von Weinziel einfach erwünsche, ist, dass man wieder erkennt, wo die Richtung hingeht. Das habe ich bei Korkut einfach nicht mehr gesehen. Ich habe keinen Ansatz für eine Entwicklung gesehen. Und das ist das, was ich mir einfach erwünsche, dass du, wenn du das Spiel anguckst, wenn du im Stadion bist, dass du siehst, okay, das ist eure Idee, da soll die Reise hingehen. Das ist das. Ich bin wirklich bei sowas erstmal sehr bescheiden jetzt. Ja? Und die Saison wird es einfach nur darum gehen, wieder die Klasse zu halten. Mehr ist es nicht. Mit dem Start kann es jetzt für uns nur darum gehen, 40 Punkte, Klasse halten. Mehr erwarte ich nicht. Idealerweise sieht man spielerisch eine Richtung, in die es hingeht. Und dann hoffe ich einfach mal, also was ich mir persönlich wirklich sehr, sehr wünsche, ist, dass ein Trainer mal wieder länger als eine Saison beim VfB ist. Das ist das, was ich mir wirklich, wirklich von Herzen wünsche. Und mir ist mittlerweile bald egal, wer das ist, aber einfach, ich habe dieses Trainerkarussell so satt.
Und Kontinuität, man, ja, davon genau. Kann ich dir ein Liedchen singen. Davon kann ich dir genau. Ein Liedchen singen. Ey, wir haben irgendwie in den letzten 12 Jahren 12 Trainer gehabt. So, ne? Also,
das toppen wir.
Ja, aber das geht einem voll auf den Sack, Mann. Da stoßen wir doch ins selbe Horn. Also ist doch dasselbe, ne? Und das geht einem auch total auf den Sack so, ne? Und ihr steht dann halt auch da jetzt da unten drin. Wir sind auch nicht weit entfernt, ne? Und der FC Augsburg, wo steht ihr denn, Christel? Ein
bisschen 10. Drüber, ne?
Ja, 10. Super.
Wir müssen weiter oben stehen, wenn wir die ganzen Kackspiele nicht durch individuelle Fehler verloren hätten. Aber egal, dann wäre hier
individuelle Fehler.
Dann würde ja der Baum brennen, sage ich nur, wenn wir ein paar Punkte mehr hätten, die wir verdient hätten. Ich sag euch, uiuiui. Ist schon gut so.
Das sagt die Braut, die auf Platz 10 steht, Martin. Also wir stehen da unten drin und die steht auf Platz 10 und labert hier ganz go fuck yourself, Christel, Alter.
Hast du die letzten Spiele gesehen, wie die gelaufen sind?
Falls sich jetzt manche wundern, die nicht wissen, wir haben ab und zu mal irgendwie miteinander zu tun, wie man das eventuell raushören kann. Wir haben uns schon alle mal gehört und gesehen und also nicht erschrecken.
Die hat mir einen Trick aus Japan geschickt, die Alte. Da kannte ich die gar nicht. Ich habe die auf Twitter irgendwie kennengelernt. Die schickt mir ein Trikot aus Japan. Ich habe gefragt, ey, du bist in Japan, Alter, geil, weil sie hat getweetet hatte, ne? Dann schickt die mir ein Trikot aus Japan, Alter. Und ich so, ey, kannst du mir das schicken und so von Uchida und so, ne? Kannst du das machen? Ja, mache ich, alles klar. Und so, und ich denke so, okay, wartest du mal ab. Und so, und später schreibt die mir irgendwie, alles klar, habe ich gekauft, schicke ich dir rüber, mach mal Adresse, klar. Also das war schon sehr geil. Aber
doch normal. Ich meine, man guckt mal schon nach Japan, geil. Dann kann ich dir doch mal ein Tipo schicken.
Sehr geil. Aber ich glaube nicht, um zurückzukommen.
Genau, wir schweifen etwas ab. Wahrscheinlich hören die VfB-Fans jetzt immer, die sind total bekloppt.
Ja. Spinnen.
Genau, in diesem Sinne würde ich den offiziellen Teil des Podcasts.
Nein, ich habe noch Fragen, Alter.
Oh, du hast noch Fragen. Dann.
Ja, natürlich habe ich noch Fragen. Die lasse ich mir jetzt
nicht nehmen.
Also jetzt mal ehrlich, also VfB steht da unten drin. Also ja. Das ist ja ein Podcast für VfB-Fans. Markus Weinziel wird jetzt neuer Trainer. Du hast selber gesagt, ihr habt Trainer entlassen und auch irgendwie im Jahrestakt. Oder liege ich da falsch?
Ja,
ich glaube nicht.
Ja, doch. Kürzer
sogar. Was muss Markus Weinzierl mitbringen, um die Fans vom VfB Stuttgart mitzunehmen? Ist es vordergründig, Punkte zu sammeln, oder ist es vordergründig, eine Spielentwicklung zu sehen? Zu dem jetzigen Stand, wir haben erst 7 Spieltage gespielt, zu dem jetzigen Stand, also wir reden jetzt nicht davon, Hinrunde ist beendet oder sowas, wir reden jetzt vom 7. Spieltag. Wenn er jetzt mal, sagen wir mal, 3 Spiele macht, was ist für euch wichtiger, dass er die 3 Spiele gewinnt oder dass ihr in den 3 Spielen eine Entwicklung seht, selbst wenn ihr keine Punkte holt?
Also da muss man auch schon sehen, gegen wen wir spielen. Wir spielen gegen Dortmund und Hoffenheim als nächstes.
Ja, Dortmund macht ihr platt, das ist ja wohl klar.
Nur für euch.
Ihr müsst einfach in der letzten Minute nicht irgendeinem mit dem Bein in der Nase bohren, dann geht's schon.
Und also realistisch werden da nicht so viele Punkte bei rausspringen. Ich glaube, die VfB-Fans wären wirklich froh, wenn sie sehen würden, dass sie nicht einen Trainer aufstellt, der ja 8 Defensive da hinten reinpackt, ohne irgendwo einen Ansatz nach vorne zu sehen ist. Und das war ja wirklich so das Hauptproblem.
Musst du denn nicht jetzt die Defensive stärken? Das ist doch totaler Quatsch, was du da sagst, Mann.
Nee, das ist es nicht. Aber guck mal.
Du musst doch jetzt die Defensive stärken. Du musst doch jetzt hingehen, wir kassieren kein Tor mehr. Vorne machen wir das schon. Aber erstmal stehen wir sicher hinten drin. Wenn du sagst jetzt, also wir müssen jetzt offensiven Fußball spielen und so und alles, das ist doch, normalerweise musst du doch hingehen, du musst doch erstmal sagen, wir kassieren erstmal kein Tor. Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die sich nicht fertig machen lässt. Wir stehen da kompakt zusammen. Allerdings mit kontrollierter Defensive und mit kontrollierter Offensive. Aber wenn du dann hingehst und offensiv spielen lässt, dann hast du doch Lücken. Warum sagst du dann nicht, wir stellen uns erstmal so kompakt auf, dass wir versuchen, kein Gegentor zu kassieren und aus dem Spielverlauf spielen wir nach vorne. Also jetzt dann zu sagen, wir gehen jetzt nach Offensive, wir hauen jetzt da vorne alles rein, ist doch Quatsch. Ihr müsst doch erstmal die Defensive stärken, oder nicht? Ihr habt doch so viele Tore
kassiert. Du hast es, hast du den falschen Hals bekommen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hinten Hurra-Fußball à la Alexander Zorniger oder so spielen. Also darum geht's gar nicht. Aber wie gesagt, guck dir mal an, wie wir in Freiburg, wie wir gegen Hannover aufgetreten sind. Da haben wir auch unsere Tore gefangen, obwohl wir sehr, sehr defensiv aufgestellt waren. Und es geht darum, du hast es Richtige gesagt, dieses Kompaktstehen und natürlich sind auch individuelle Fehler bei uns dazugekommen. Du musst kompakt stehen, aber du musst ja irgendwo den Ansatz haben, wie kann ich denn so ein Tor schießen? Und das war nicht mehr zu erkennen. Wie willst du denn verdammt nochmal mit 8 Defensivspielern irgendwann mal ein Tor schießen? Wie soll denn das funktionieren?
Die Frage ist doch, willst du das jetzt sofort machen? Die Frage stellt sich doch. Soll jetzt Markus Weinzierl da hingehen und sofort, nachdem er da gerade einen Tag in Stuttgart ist, der Mannschaft zu erklären, wir spielen jetzt so und so offensiven Fußball?
Das weißt du selber, dass das nicht geht.
Nein, ja, deswegen sage ich doch drei Spiele. Also deswegen habe ich dir die Frage doch gestellt. Du kannst doch jetzt nicht hingehen und sagen, ich will jetzt sofort da irgendwie da so. Das hast du jetzt natürlich nicht gemacht, ist klar, ne? Ich bin da in meinem Redefluss jetzt, sorry. Aber du kannst da nicht hingehen und sagen, ich will jetzt, natürlich willst du das, du willst einen VfB sehen, der offensiv ein geiles Feuerwerk abbrennt und alles ist super. Aber Markus Weinzierl muss auch in der Situation jetzt mal ganz ehrlich, der muss auch in der Situation jetzt erstmal hingehen und dafür sorgen, dass der VfB so wenig wie möglich Gegentore kriegt in der Phase, wo er anfängt. Und dann kannst du aufbauen und dann kannst du nach vorne schauen. Ja, wie gestalten wir die Offensive oder sowas? Irgendwie werdet ihr schon hinkriegen, irgendwie vorne eine Bude zu machen oder so, auf Konterspiel oder so. So schlecht seid ihr da ja auch gar nicht. Da traust du deiner Mannschaft zu wenig zu, Mann.
Nee, aber allein um die Konter zu spielen, waren ja quasi keine auf dem Platz. Und das ist das Problem. Du musst ja
meinst du Spieler, die ausgewählt worden sind von Korkut, die gespielt haben? Also denkst du, dass er falsche Aufstellung gewählt hat?
Auf jeden Fall.
Dann verstehe ich, entschuldige bitte.
Genau, Paradebeispiel ist Hannover, da hat er in der zweiten Halbzeit, hat er die Wechsel gebracht und auf einmal ging nach vorne was, ja. Natürlich musst du hinten kompakt sauber stehen, das steht ja alles überhaupt außer Frage, aber wie willst du mit quasi gefühlten 3 oder 4 defensiven Sechsern, so nach dem Motto, wie soll da ein Offensivspiel entstehen? Das kann nicht entstehen. Das kann man den Jungs, die auf dem Platz stehen, nur bedingt vorwerfen. Das ist einfach wenn die Offensivleute auf der Bank sitzen, Erik, Tommy, Grüße nach Augsburg, ja, weißt du, wenn die Leute auf der Bank sitzen und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit kommen und dann merkst du auf einmal, hups, da geht was in der Offensive, da erwarte ich halt, das muss ausgewogen sein. Das muss ausgewogener sein. Und natürlich wäre es schön, wenn wir in den ersten Spielen 3 Punkten, aber wenn man erkennt, es tut sich was in der Mannschaft, dann kann ich auch mit einer geringen Punkteausbeute leben, ganz ehrlich. Es muss zu erkennen sein, es ändert sich wieder was und wir kommen von dieser, ja, sehr defensiven Grundhaltung weg. Und natürlich muss Weinzierl, ist es das Typische in so einer Phase, du stehst auf Platz 18, der muss ja zuerst jetzt mal die Jungs wieder irgendwie auf Vordermann kriegen. Die sind ja auch verunsichert.
Gebt ihr Weinzierl die Zeit. Was ist, wenn du jetzt gegen Dortmund eine Klatsche kassierst?
Der Pech. Ja, dann ist wird ja, keiner was Pech. Sagen. Wird keiner ja, was aber sagen.
Ist doch für Weinzierl ist das doch totales Gift, Mann.
Ja, dann aber ich meine, einen optimalen Einstieg gibt es nicht. Er hat jetzt den Vorteil, dass er die Mannschaft ein bisschen länger trainieren kann.
Natürlich gibt es einen optimalen Einstieg. Du besiegst den Borussia Dortmund, dann hast du einen optimalen Einstieg. Ist doch möglich. Die spielen da hinten totale Grütze, Mann. Die kassieren da Gegentore ohne
Ende. Jetzt kommt der Schalker in dir durch.
Die kannst du doch packen. Es geht mir doch darum, ob ihr Weinzierl dann auch am Anfang die Zeit gibt. Das hat Christel doch gesagt. Ich höre doch hier aufmerksam zu. Ich bin doch nicht bescheuert, Mann.
Nein, von mir bekommt er Zeit.
Er braucht doch Zeit. Was ist, wenn ihr jetzt gegen Borussia Dortmund, wenn ihr jetzt offensiv aufstellt, ja?
Und haut nicht hin.
Er stellt defensiv auf. Haut nicht hin. So, gegen Borussia Dortmund. Dann verliert ihr das nächste Spiel oder spielt unentschieden das zweite Spiel, wo Weinzierl am Ruder ist. So. Was ich mich dann halt einfach frage, hat der VfB, haben die Fans vom VfB die Geduld, Weinzierl dann auch wirklich durch die ersten Spiele zu geleiten, auch wenn sie nicht ganz optimal laufen sollen? Das ist das, was ich dich frage, Mensch.
Ich behaupte, ja. Das wird ja den VfB-Fans, wird ja immer dieses berühmte, schwierige Umfeld nachgesagt. Ich bin der Überzeugung, das ist nicht schlimmer oder besser als anderswo. Und die VfB-Fans können sehr, sehr wohl honorieren, wenn etwas zu erkennen ist, wenn sich etwas entwickelt. Das habe ich auch in Stuttgart schon erlebt. Ja. Also, und deswegen bin ich der Überzeugung, und die VfB-Fans werden ihnen die Zeit einräumen.
Kannst du doch nicht nach zwei, drei Spielen erkennen. Das ist ja Quatsch.
Ich erkenne natürlich eine Veränderung zu den Spielen zuvor.
Kannst du nicht nach 2, 3 Spielen erkennen? Das kannst du nicht, weil er doch gerade erst da ist. Der muss doch erstmal die Mannschaft kennenlernen. Der muss sich doch erstmal damit auseinandersetzen, welche Taktik Korkut gemacht hat. Der muss doch erstmal gucken, welche Spieler die gewissen Stärken hat, die er einsetzen kann für den Fußball, den er spielen lassen will. Das muss Weinzierl doch alles erst noch erkennen. Deswegen braucht er doch die Zeit. Die Frage ist dann halt, wie gesagt, tragt ihr ihn, kriegt ihr ihn durch aus den ersten 5 Spielen? Das kann ja auch alles super laufen. Ihr könnt den BVB schlagen und kommt da in so eine Euphoriephase und ballert da alle weg. Das kann alles passieren. Das wäre doch geil, Mann. Ich würde mich freuen, Mann, ohne Scheiß. Aber die Frage ist halt einfach, wenn er nicht hinhaut, wenn er jetzt mal beispielsweise aus den nächsten 3 Spielen, sagen wir mal, nur 4 Punkte holt beispielsweise, das ist dann als 18. und das ist die Situation, die ihr habt. Und deswegen sage ich dir das ja auch, weil das ja auch zu erkennen ist. Kriegt ihr das dann hin, wenn er jetzt aus den nächsten 5 Spielen, sagen wir mal, 4 Spiele holt oder sowas? Tragt ihr ihn dann trotzdem durch?
Natürlich.
Das ist die Frage. Geht ihr dann hin und sagt, ach, bei dem ist das doch genauso, ich sehe da auch wieder nichts, keine Entwicklung oder was. Ne? Also ihr könnt ja geil spielen oder so. Kann ja sein, dass ihr geil spielt und trotzdem verliert. Das ist ja alles möglich. Haben wir ja auch gemacht, geil gespielt und trotzdem verloren. Alles schon gesehen.
Wann habt ihr das letzte Mal geil gespielt?
Die Geduld da.
Wann habt ihr das letzte Mal geil gespielt?
Ja, wir haben, das ist ja genau das Ding. Das ist ja, deswegen sage ich dir das doch. Frag dich doch nicht ohne Grund, Mann. Wir spielen totale Grütze, Alter. Offensiv spielen wir den Ball, da weiß der eine nicht, was der andere macht, Mann. So. Und trotzdem kriegen wir da die Bälle rein, so, ne? Und trotzdem haben wir jetzt mal zweimal hintereinander gewonnen in der Bundesliga. Aber die Frage für mich stellt sich halt einfach: Kriegt ihr das hin, Weinzierl dann so zu tragen, dass er nicht beschädigt ist?
Aber Hasan, Sie haben doch Korkut ertragen.
So sieht's doch aus.
Das ist also doch kein Argument.
Ja,
das
doch,
du kannst
doch sagen, sie haben. Aber du weißt doch, was damals passiert ist, als Korkut verpflichtet wurde. Ein Riesenaufschrei, keiner wusste, was das sollte, alle waren gegen ihn.
Ja, und dann jetzt ist er weg. Ja, super.
Moment, aber er hat es ja doch zumindest spielerisch irgendwie hingekriegt, dass sie irgendwann still waren, weil er hat Punkte gebracht. Und das jetzt weiß ich nicht mehr, ob das
total
in den ersten
Spielen war.
Aber Spiele. Bitte?
Ja, enge Spiele. Er hat enge Spiele gewonnen.
Ja.
Also, ne, er hat enge Spiele gewonnen. Ja, da brauchst du dann auch mal ein bisschen Spiel. Kann ja auch alles passieren. Ist auch alles gut. Ich will euch da auch nicht irgendwie, oder vor allem Martin, auch nicht irgendwie eine Scheiße reinreden.
Um Gottes Willen, alles gut.
Ich frage mich halt nur, ja, ich gehe schon voll mit, als wäre ich VfB-Fan.
Voll gut.
Scheiße. Mir geht's halt nur darum, ob ihr Weinzel da mittragt. Ne? Das ist ja, die Frage. Ja. Ob ihr den dann, weil er kann beschädigt werden, wenn er die nächsten 5 Spiele oder sowas und dann nicht kann optimal, dann ist das eine Hypothek, die er mitträgt. Also wenn ein neuer Trainer kommt, dann sollte das doch auch ein Neustart sein. So. Und dann sollte das auch alles so funktionieren. Das ist das, was man sich wünscht. Und das ist auch etwas, was man ja logischerweise haben will und so. Aber wenn das dann irgendwie mal nicht so läuft, wenn dann auch irgendwie mal die Straße nicht geradeaus geht, sondern hast eine Kurve links, hast eine Kurve rechts und dann musst du dich entscheiden, welche du gehst. Und dann triffst du vielleicht auch mal die falsche Entscheidung als Trainer. Das ist normal. Verzeiht ihr das? Darum geht es mir. Ne? Das ist so dieses Ding.
Hasan,
also ich sage nur 9 Punkte. Denkt immer an 9 Punkte nach der Hinrunde und dann.
Richtig. Und Hasan, also ich kann dir echt nur sagen, ich glaube, die VfB-Fans werden das tun, weil ich sehe keinen Grund, warum sie es nicht tun werden.
Und ja, ich sage ja nicht, die VfB-Fans werden das nicht tun. Ich frage ja nur.
Ne? Doch, und ich gebe dir die Antwort und ich sage, ja, sie werden das tun und wir werden ihm auch zu Beginn eine Durststrecke, die gut kommen kann, wir haben ja jetzt eh schon eine, die werden wir ihm mit Sicherheit gewähren. Das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, das nächste Ziel ist Winterpause, ganz klar, weil dann weißt du, okay, und dann kann er eine Vorbereitung machen, dann kann er die Winterpause, da kann er kann ein bisschen nachjustieren. Ich bin mir sicher, da werden 1-2 Spieler kommen. So das Übliche, was beim neuen Trainer passiert. Und da wird man dann danach sehen, die Richtung, in die es geht. Und wenn er bis dahin ein paar Punkte geholt hat, und wir jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr als 9 haben, dann ist erstmal alles okay. Davon gehe ich aus und das glaube ich werden, oder das glaube ich, bin davon überzeugt, dass die VfB-Fans das auch mittragen werden.
Gut, ich bin zu emotional geworden.
Ja, herrlich. Ich mag das.
Ja, wenn ich in so einer Diskussion drin bin und so, und ich habe mich echt nicht, ich bin kein VfB-Fan, verdammte Scheiße, so, und ich habe mich da jetzt total mit identifiziert, verdammte Kacke. Ja, aber wenn man dann in so einer Diskussion drin ist, also wie gesagt, ne, ich habe mir da halt Fragen im Kopf, hatte ich da halt und wollte ich halt stellen, so, fertig aus.
Super.
Ich hoffe, das nimmt mir kein VfB-Fan übel.
Nein, ich werde Sprungwagen setzen, ich werde sagen, so, das kommt, erst kommt die Trainerdiskussion und dann kommt Hasan fragt. Ja, dann können die Leute sagen, jetzt kann ich ausmachen, jetzt ist es ein Nein, ernsthaft, ich danke euch zwei wirklich herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über Markus Weinzierl zu sprechen. Und Hasan, dass du mir sogar auch noch so viele Fragen gestellt hast.
Und ja, mit mir ist nicht einfach.
Tut
mir leid, dass ich glaube, du solltest dir das nächste Mal zweimal überlegen, ob du mich einlädst.
Passt. Wir kannten uns ja schon, ich wusste, auf was ich mich einlasse.
Ja. Wir haben uns auf Schalke getroffen.
Richtig, genau.
So war das. Haben wir ein Bierchen getrunken und schön abgefeiert, ey, war geil.
So war das. Richtig. Ich war sogar auf dem inoffiziell nicht auf erlaubt, auf dem Trainingsgelände und Trainingsplatz von Schalke 04, genau.
Zum TK Schland war das. Da haben wir uns schön eingegeben, Alter. Da war der, die Jalzin saß noch neben dir.
Der genau, Fehlpass. Der saß noch
neben dir. Ich hab da noch die Currywurst reingeschoben.
Ich nicht.
Der Arne saß auch noch daneben, das weiß ich auch noch. Genau. Das war eine Zeit, das war geil. Nächstes Mal nehmen wir die Christel noch mit. Ne?
Ja, das
ja, ja, klar.
Das
gern.
Das ja, wäre noch.
Ich nicht auf Schalke. Das
ja, dann sage ich dir, warum Weinzel scheiße ist. Dann sage ich
dir. Okay. Genau. Das
nach 6 Bier mache ich das.
Inzwischen ist mir das ja auch egal, ob der Weinzel scheiße ist oder nicht. Aber hey, weh, irgendeiner von euch guckt unseren Baum zu lange an, ja?
Nee. Spätestens.
Boah, der hat mich total gekriegt, ohne Scheiß, ne? Wo der da Tränen in den Augen hatte, Mann, der hat mich total gekriegt, ohne Scheiß, ne?
Hör mir.
Boah, der hat mich total gekriegt, Alter, wo er dann gesagt hat, ja, der Fabian Giefer und so, wir sind ja nur alle Menschen und wir machen auch Fehler und so. Dann hast du da, normalerweise, die sind doch alle Medien erfahren und so, und dann steht da der Baum, gibt da ein Interview, und der hat ja auch schon Millionen Interviews gegeben und so. Das ist ein Medienprofi, Mann. Der ist der Bundesliga, der ist Bundesliga, lass mich jetzt zu Ende rausreden. Der ist
nein, stopp. Lass uns ganz kurz den VfB-Podcast, VfB-Podcast, nicht FCA-Podcast, ganz kurz beenden.
Ist ja gut, ist ja
nein,
gut.
Nein, wie gesagt, ich danke euch zwei ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Wir können gerne gleich noch danach weitermachen. Ich von meiner Seite aus hoffe, dass viele Fans, viele Fragen von euch, die heute reingekommen sind, auch beantwortet sind. Wie gesagt, danke an euch zwei. Danke fürs Reinhören. Danke nochmal eben an Christel und an Hassan, dass ihr dabei wart, und wir drei können jetzt noch weitermachen, das ist überhaupt kein Problem, aber allen VfB-Fans an dieser Stelle, Cut. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Entschuldigung.
Kein Problem. Bis bald. Ciao.